HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Wir müssen uns schon fragen, woraus sich der Kitsch speist, der unsere Gesellschaft zusammenhalten soll. Und der hat mit Sicherheit weit über die Politik hinausgehende Wurzeln.
Warum hängt er wohl mit diesen großmäuligen Vollidioten, wie du sie nennst, rum? Weil dir jeder von denen den Schädel einschlagen würde, wenn er ihn bloß darum bitten würde, verstehst du? Das nennt man Loyalität.
Meine größte Stärke, denke ich immer fast, ist die Loyalität.
Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex, Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für sie sind das nur Sprüche.
Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir nicht zu oft Loyalität mit Gehorsam verwechselt haben.
Anakin, meine Loyalität gilt der Republik, der Demokratie!
Nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind.
Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung.
Zusammenhalt lässt sich nicht verordnen, zusammenhält, wer zusammen tut.
Ich kann nur sagen, seht euch den Mann neben euch an. Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern, weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt, dann tust du dasselbe für ihn.
Wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, dann können wir einpacken.
Stand by me. Loyalität. Für die meisten ist das ein positiv besetzter Begriff. Eine Partei, ein Unternehmen, eine Familie. Sie alle funktionieren nur, wenn man sich nicht gegenseitig in den Rücken fällt, sondern verlässlich und dem gemeinsamen Ziel treu mitmacht. Und wenn Boris Johnson den Brexit vorantreibt oder Angela Merkel das Volk vor dem Coronavirus schützt, dann können sie wohl auch Loyalität von ihren Mitarbeitern und Ministerpräsidenten erwarten, oder? Die Antwort fällt unterschiedlich aus, je nachdem, wie man zu den genannten Personen und ihren Zielen steht. Wenn Autokraten Loyalität fordern, erinnert man sich daran, dass das Wort mal so etwas wie Gefolgstreue bedeutete. Das klingt dann plötzlich nach Unterwürfigkeit und blindem Gehorsam. Und wer ist immer in allen seinen Äußerungen unter allen Umständen loyal zur Chefin, zum Parteiprogramm, zur Firma? Wohl eher die Streber, die Opportunisten, die Heuchler. Loyalität hat in Organisationen oft etwas mit Abhängigkeiten zu tun. Sie reagiert auf einen ausdrücklichen oder impliziten Druck, sich konform zu verhalten. Gruppen, in denen Loyalität das oberste Gesetz des Denkens und Handelns ist, grenzen sich meist klar oder sogar feindlich gegen andere ab. Loyalität ist auch Stammesdenken. Aber trotzdem wollen wir uns doch aufeinander verlassen können, in der Politik, im Job, in der Partnerschaft und hoffen, dass die anderen das genauso sehen und sich ohne Zwang, ohne Hintergedanken, selbstbestimmt und vernünftig im Sinne des gemeinsamen Zieles verhalten, loyal leben. Da merkt man schon, es ist nicht so einfach mit der Loyalität. Und deshalb haben wir sie zum Thema gemacht. Loyal, illoyal, scheißegal, über eine umstrittene Tugend. So haben wir diese Sendung überschrieben. Schauen wir uns zunächst den Begriff mal genauer an, den Rainer Dachselt für uns mit einer Goldkante versieht.
Früher gab es in der Fernsehwerbung einen klaren Unterschied zwischen herkömmlichen Gardinen und
Ado, die mit der Goldkante.
Und so ähnlich verhält sich das auch mit der Loyalität im Vergleich zu vergleichbaren Tugenden wie Gehorsam, Treue, Anhänglichkeit und Ergebenheit. Die haben alle etwas leicht Muffiges, Ungelüftetes und Gestriges. Loyalität mag sich in einem ähnlichen Verhalten ausdrücken, aber veredelt mit der Goldkante von Vernunft und Moral.
Doch ich steh zu dir.
Genau so. Wenn ich loyal bin, dann stehe ich, egal was kommt, zur Firma, zur Familie, zum Staat, zur Partnerin, zum Freund. Aber nicht, weil ich Angst habe oder dafür belohnt werde, sondern weil ich zu unseren gemeinsamen Zielen und Werten stehe. Freiwillig, aus Einsicht. Und gelegentliche Unstimmigkeiten, sogar Streit, können mich daran nicht hindern. Besonders loyal ist ja nicht, wer mit allem in der Firma oder Partei einverstanden ist. Nein, im Gegenteil. Intern klar und mutig alles ansprechen, was stört und nach außen den Laden mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das ist der Gipfel der Loyalität. Oder wie es amerikanische Patrioten im 19. Jahrhundert ausdrückten?
My country. Right or wrong.
Hier sagt das allerdings Maximilian Schell in der Rolle eines Anwaltes zur Verteidigung eines nationalsozialistischen Juristen. Tenor? Der Mann war Patriot und hat nur seine Pflicht getan. Wenn das Vaterland oder die Firma sehr falsch liegen, dann ist die Goldkante von der Loyalität schnell ab und sie ähnelt ihren hässlichen Geschwistern Gehorsam und Ergebenheit. In den meisten Organisationen ist es auch nicht so wichtig, dass ich innerlich von Zielen und Grundsätzen überzeugt bin. Hauptsache, das Wording stimmt und der Rest der Welt hat den Eindruck, dass wir alle an einem Strang ziehen und sie uns nichts können. Oder wie Marlon Brando als Pate es so schön ausdrückt:
Warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir?
Die Mafia und ähnliche Vereine verlangen natürlich ein besonders großes Maß an Loyalität und da ist von der Goldkante schon gar nichts mehr zu sehen. Einziger gemeinsamer Wert ist hier die Familie, in anderen Zusammenhängen die Partei, die Truppe. Und die Loyalität hat den Namen eigentlich nicht verdient, denn sie ist erzwungen und erkauft. Ja, erkauft. Davon war bisher noch gar nicht die Rede.
Eine Hand wäscht die andere, keine bleibt sauber.
Und das ist in Zeiten verschärfter Hygieneregeln auch gar nicht von vornherein verkehrt oder gar unmoralisch. Wenn von Loyalität die Rede ist, wird oft verschwiegen, dass ich von so einem Verhalten nicht nur tiefe innere Befriedigung habe. Loyalität wird ja auch belohnt. Und wenn nicht, darf ich zu Recht beleidigt sein. Wenn ich über Jahre loyal bin, dann kann ich doch erwarten, dass ich dafür diesen oder jenen Job bekomme und dass meine Familie hält. Dann ist Loyalität eben doch die Tugend.
Mit der Goldkante.
Oder sagen wir mit der Vergoldeten.
Loyalität, die mit der Goldkante. Wann kommt sie eigentlich in unser Leben? Saugen wir diese Art von Verbindung quasi schon mit der Muttermilch auf? Dr. Philipp Kabi ist Chef und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Klinikum in Papenburg. Schönen guten Abend, Herr Dr. Kabi.
Schönen guten Abend, Frau Renk.
Sind wir von Natur aus treue Seelen? Wann und wie lernen wir Loyalität?
Loyalität lernt man eigentlich gleich vom Anfang an, in dem Moment, wo man die Erfahrung macht, ich lebe in einem Bezugsrahmen, wovon ich was habe und dem ich auch was geben kann. Und dieses Miteinander und gegenseitig voneinander profitieren ist die Basis für eine gesunde Loyalität, wenn sie nicht erzwungen ist.
Aber dieses Verhältnis vom abhängigen Kind zu Mutter und Eltern, das ist ja was Erzwungenes. Wie kommt es, dass wir Loyalität als etwas Positives abspeichern?
Weil es geprägt ist von dem Füreinander. Man ist loyal zu jemandem und damit geht man eigentlich gar keine Verpflichtung ein, sondern es ist ein unausgesprochenes Miteinander, was auf die bis dahin gültigen Erfahrungen zurückgeht. Und daher was ganz Positives.
Kinder lieben ihre Eltern ja auch, wenn sich diese Eltern nicht so positiv verhalten. Das geht bis dahin, dass die Eltern ihr Kind auch quälen. Es muss aber einiges passieren, bevor sich ein Kind wirklich abwendet und wenn es alt genug ist, dann auch keinen Kontakt mehr hält. Was sind das für Dinge, die da schief laufen können?
Was da vom Anfang an schief läuft, ist, dass das, was als Zuwendung verkauft wird, für den außenstehenden Beobachter gar keine Zuwendung ist, aber für das Kind erstmal als Zuwendung gilt, weil es nichts anderes kennt.
Das also es kann auch was negative Zuwendung gibt es auch.
Genau, die wird aber für das Kind als positiv erlebt, weil es nichts anderes kennt und es macht dann später die Erfahrung, dass andere Gleichaltrige unter Zuwendung was ganz anderes verstehen. Und dann geht es plötzlich dann mit diesem Loyalitätskonflikt los.
Loyalitätskonflikte können ja auch entstehen, wenn es durchaus positiv gelaufen ist. Wann wird das schlimm? Wann kommen Kinder und Jugendliche damit alleine nicht mehr klar? Was erleben Sie da in Ihrer Praxis?
Also Loyalitätskonflikte werden dann schwierig, wenn es parallel zu der bestehenden Loyalität auch Loyalitäten entwickelt werden zu Freunden, Freundinnen oder andere Lehrkräfte von mir aus, die dann plötzlich auch so eine Loyalitätsebene, eine verlässliche Ebene bekommen, die dann plötzlich in Konkurrenz geht mit dem, was sie von den Eltern erleben. Und wenn diese Bilanz nicht stimmt, dann fragen die Kinder und Jugendlichen sich, was ist denn los, was muss ich tun, um das nicht zu verlieren, bis sie dann irgendwann merken, da gibt es nichts mehr zu gewinnen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die für alle Beteiligten, aber vor allem für die Jugendlichen sehr schmerzhaft ist. Ja, und dann flüchten sie sich in andere Loyalitäten.
Also wenn wir da mal ein konkretes Beispiel machen, wenn jetzt der Freundeskreis so ganz andere Vorstellungen hat, als die Eltern sie vermitteln, kann man sich da ja in der Regel, wenn es gut läuft jedenfalls, auch irgendwie beides erhalten. Man ist ja durchaus flexibel, man kann sich ja bei den Eltern auch, kann da andere Seiten zeigen als im Freundeskreis. Wann ist das nicht mehr möglich?
Wenn es trügerisch wird. Und das kann auf beiden Seiten passieren. Wir kennen ja alle auch Jugendliche, die dann plötzlich abdriften in Gesellschaftsstrukturen, die nun gar nicht mehr so lustig sind. Sie fühlen sich aber dort aufgehoben, weil sie dort vermittelt bekommen, du bist uns wichtig und wir sind hier wichtig. Und da entwickelt sich dann ein Parallelstrang, wogegen Eltern nicht mehr ankommen, weil sie nicht mehr kompensieren können, was bis dahin schiefgelaufen ist. Egal, wie sehr sie sich dann auch noch anstrengen. Das muss nichts damit zu tun haben, dass die Eltern da irgendwas falsch gemacht haben. Aber es hat wohl was damit zu tun, dass es für den Jugendlichen plötzlich nicht mehr passt, weil er eine sehr viel aus seiner Sicht trügerisch positive Loyalität entwickelt zu einer anderen Gruppe. Und das ist eine ganz schwierige Konstellation, die auch mit Familien schwer aufzuarbeiten ist.
Und innerhalb der Familie kann es ja auch schnell mal zu einem Loyalitätskonflikt kommen, wenn sich die Eltern zum Beispiel trennen.
Genau, das ist ganz, ganz schwierig, weil dann ist der gesamte Automatismus in Frage gestellt, sodass die Kinder, aber auch die Eltern haben das gleiche Problem, sich plötzlich nach zwei Richtungen orientieren müssen, wo sie bisher die Sicherheit hatten, das ist eins. Und das macht es dann für alle Beteiligten noch mal schwieriger, weil da ganz viele Stränge in dem Loyalitätssystem kaputt gehen.
Familie ist uns wichtig, aber Freunde sind uns auch sehr wichtig. Wenn Menschen gefragt werden, was gute Freunde ausmacht, dann steht immer ganz oben, dass man sich 100% auf sie verlassen kann. Was erwarten wir da? 100%ige Loyalität?
Genau, das ist, das läuft alles noch unter dem Siegel Loyalität, bis festgestellt wird, dass es nur noch um Ausnutzen geht. Also was in dem Vorspann auch schon zu hören war, wenn die Goldkante verschwindet, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn es eine gegenseitige positive Verlässlichkeit gibt, ist alles gut, solange das gewährleistet ist. Wenn sich daran plötzlich gefühlt was verändert und es wird Druck ausgeübt, spätestens da verlassen wir die Loyalitätsschiene und entwickelt sich das in Richtung Druck und Ausnutzen und diese Dinge.
Aber das hat dann nichts mehr mit Freiwilligkeit zu tun. Ja.
Genau, da ist es mit der Qualität sowieso vorbei.
Wir werden im Laufe der Sendung noch darauf zu sprechen kommen. Wir erleben das bei Staatschefs ja immer wieder, dass sie Familienmitglieder in führende Positionen heben. Mhm. Bei Erdogan zum Beispiel ist das so, bei Kim Jong-un oder bei Trump. Vermutlich, weil sie davon ausgehen, dass da automatisch Loyalität vorhanden ist. Ist das so?
Das ist so, aber man kann es nicht Loyalität nennen, weil es ist etwas, was gezwungen, erzwungen wird und was mit viel Versprechungen und Karrierechancen und so alles verbunden ist. Und es scheitert spätestens dann, wenn man sich nicht mehr demgemäß verhält. Dann ist man plötzlich raus aus dem System. Und damit wird klar, dass das keine Loyalität war, sondern ein erzwungenes Verhältnis, was so lange gut geht, bis man sich daran hält. Und dann ist es sehr einseitig. Und Loyalität ist immer was Gegenseitiges.
Vielen Dank, Dr. Philipp Kabi. Don Quixote oder Don Quixote ist die Hauptfigur im gleichnamigen Roman des spanischen Dichters Miguel de Cervantes. Er hat einen treuen Gefolgsmann, Sancho. Diese Beziehung fiel uns ein, als wir über Loyalität nachgedacht haben. Wir hören mal rein, wie Don Quixote ihn für sich gewinnen konnte.
In dieser Zeit handelte Don Quixote mit einem Bauer, seinem Nachbar, der aber nicht sonderlichen Witz im Kopfe hatte. Kurz, diesem schwatzte er so viel vor, redete ihm so zu und versprach ihm so viel, dass der gute Landmann sich entschloss, mit ihm auszuziehen und ihm als sein Stallmeister zu dienen. Unter anderen Dingen sagte ihm Don Quixote, dass es für ihn der größte Gewinn sei, mit ihm zu ziehen, denn es könnte ihm sehr leicht ein Abenteuer aufstoßen, indem er, wie man die Hand umkehrt, irgendeine Insel gewönne, über die er ihn zum Statthalter setzen wolle. Auf diese und ähnliche Versprechungen verließ Sancho Panza, so hieß der Bauer, Frau und Kinder und ward der Stallmeister seines Nachbars. Sancho Panza zog auf seinem Tiere mit Schnappsack und Schlauch wie ein Patriarch einher, indem er sich schon in seinen Gedanken als den Statthalter der Insel sah, die ihm sein Herr versprochen hatte. Er sprach zu seinem Herrn: »Schaut auch, Herr irrender Ritter, wohl zu, dass ihr das nicht vergesst, was ihr mir von wegen der Insula versprochen habt. Ich will sie gewiss statthaltern und wäre sie noch so groß.« »Lass du alles Gott empfohlen sein, Sancho«, antwortete Don Quixote, »der wird dir geben, was dir am besten zusteht, aber erniedrige dein Gemüt nicht so sehr, dass du dich mit etwas Geringerem als der Stelle eines Gouverneurs zufrieden stelltest.« »Das soll nicht geschehen, mein gnädiger Herr«, antwortete Sancho, »da ich vollends einen so trefflichen Herrn in euer Gnaden habe, der schon weiß, was er mir geben soll, das mir heilsam und zuträglich ist.«
Große Versprechen für loyales Verhalten. Später mehr von Don Quixote. Besonders dann, wenn es schwierig wird, wird Loyalität eingefordert, wenn der Gegenwind schärfer wird. Von Boris Johnson, dem englischen Premier, der sein Land in den Brexit führen will, heißt es, er habe eine Schar treuer Gefolgsleute um sich geschart. Andere Sichtweisen seien unerwünscht in 10 Downing Street. Unser Korrespondent in London, Jens-Peter Marquardt, ist der Sache nachgegangen und hat gerade heute wieder eine Personalie im Kabinett ausgemacht, die diesen Führungsstil von Johnson dokumentiert.
Sir Mark's given incredible service to this country.
Sir Mark Setville habe diesem Land einen unglaublichen Dienst erwiesen, lobte Boris Johnson heute seinen Kabinettssekretär und zählte dann die vielen Stationen auf, die dieser Spitzenbeamte bereits absolviert hat, vom Botschafter Ihrer Majestät in Afghanistan bis hin zum nationalen Sicherheitsberater. Vielleicht meinte Johnson mit diesem Satz aber auch den Abschiedsbrief, in dem Setville schreibt, er habe sich mit dem Premierminister darauf verständigt, den Posten des Kabinettssekretärs zum September zu räumen. Die übliche Umschreibung eines Hinauswurfs. Boris Johnson sucht jetzt einen überzeugten Brexiteer für den Posten des Kabinettssekretärs und David Frost soll Setwills Job des nationalen Sicherheitsberaters übernehmen. Frost vertritt zurzeit noch die harte Linie des Premierministers in den Brexit-Verhandlungen mit der EU, hat aber keine Erfahrung im Umgang mit Geheimdiensten und mit dem Militär. Erfahrung, die eigentlich notwendig ist für den Job eines nationalen Sicherheitsberaters. Frühere Spitzenbeamte wie Gus O'Donnell, der unter Tony Blair, Gordon Brown und David Cameron Kabinettssekretär war, rümpfen über diese Personalpolitik die Nase.
It's a problem because political appointees are there and they are more likely to be subject to groupthink, they're more likely to be yes men, they're more likely to say what it is ministers want to hear as opposed to giving them good objective speaking truth unto power, which is what it's all about.
Solche politischen Ernennungen seien viel mehr vom Gruppendenken infiziert, seien viel eher Ja-Sager, sagten das, was die Minister hören wollten, anstatt ihnen gute, objektive Grundlagen für ihre Entscheidungen zu geben, sagt der langjährige Kabinettssekretär O'Donnell. Die britische Beamtenschaft und der diplomatische Dienst versuchen immer noch den traditionellen Anspruch der Unparteilichkeit aufrechtzuerhalten. Doch bei diesem Premierminister zählt Loyalität mehr als Erfahrung und Sachkunde. Ein Leichtgewicht wie Bauminister Robert Jendrick, der gegen alle Vorschriften das Luxusimmobilienprojekt eines Parteispenders durchdrückte, darf im Kabinett bleiben. Dagegen gab ein erfahrener Politiker wie Finanzminister Sajid Javid bereits im vergangenen Jahr auf, weil er sich von Johnsons innerem Zirkel gemobbt fühlte.
Advisors advise. Ministers decide, and ministers decide on their advisers. I can't see why the Treasury, with the vital role that it plays, should be the exception to that.
Berater sollten beraten, Minister entscheiden. Es gäbe keinen Grund dafür, dass das im Finanzressort anders sein sollte, so Javid nach seinem Rücktritt im Unterhaus. Es war vor allem Johnsons Stabschef Dominic Cummings, der Javid aus dem Amt trieb und nun auch den höchsten Beamten der Regierung hinausgemobbt hat. Cummings hatte vor dem EU-Referendum die Kampagne der Brexiteers gemanagt. Er verachtet die Presse, das Parlament, den Beamtenapparat, kurz das gesamte politische Establishment. Cummings ist offenbar auch der Meinung, dass Regeln und Vorschriften für ihn nicht gelten. Als er sich um Ostern herum mit dem Coronavirus infiziert hatte, fuhr er hunderte von Kilometern durchs Land, obwohl die Regierung allen Briten verordnet hatte, zu Hause zu bleiben. Sein Chef Boris Johnson wollte ihn dafür aber nicht verurteilen.
I do not mark him down for that.
Cummings ist weiter im Amt. Johnson kann offenbar nicht ohne ihn. Doch diese Art von Loyalitätsdenken hat ihren Preis. Die Popularität des Premierministers sinkt. Eine Umfrage hat jetzt erstmals gezeigt, dass die Briten Labour-Oppositionsführer Keir Starmer mehr vertrauen als Boris Johnson. Starmer wunderte sich heute, man stehe direkt vor einer Wirtschaftskrise und was mache der Premierminister? Er schmeiße seinen Kabinettssekretär raus.
We've got an economic crisis just around the corner. And what does the Prime Minister do? He starts moving the Cabinet Secretary out of his post.
Loyal, illoyal, scheißegal, über eine umstrittene Tugend, HR2-Kultur der Tag. Treue, politische Loyalität und militärische Gefolgschaft in der Moderne. Das ist ein Feld, mit dem sich Dr. Nikolaus Buschmann vom Institut für Geschichte an der Uni Oldenburg beschäftigt. Ein Forschungsprojekt heißt Motive der Fügsamkeit zur historischen Semantik der Treue in der neueren deutschen Geschichte. Guten Abend, Herr Buschmann.
Schönen guten Abend.
Wenn Sie hören, wie sich Boris Johnson seine Mannschaft zusammenstellt, woran erinnert Sie das?
Naja, zum einen zeigt sich hier eine gewisse Ambivalenz. Zunächst mal ist ja Macht das Medium der Politik und insofern hat Johnson was gemacht, was viele vor ihm und nach ihm auch gemacht haben, nämlich sich über Wahlen Legitimation zu verschaffen und dann auch entsprechende Regierungsumbildungen zu machen. Zum anderen muss man sagen, dass man auf Loyalität in der Politik, auch wenn es eine flüchtige Ware ist, nicht verzichten kann. Es ist ein Bindemittel, ohne dass ein Gemeinwesen nicht auskommt. Und da ist Johnson wahrscheinlich kein allzu gutes Vorbild.
Wir haben das ja schon jetzt mehrfach anklingen lassen. Es ist nicht so einfach mit dieser Begrifflichkeit. Wie hat sich denn das in der Geschichte verändert? Loyalität, Treue, Vertrauen?
Ja, das ist ja so ein semantisches Feld. Und diese Begriffe sind auch im Alltagsgebrauch ziemlich unbestimmt, vielfältig auslegbar. Heute ist es so, dass Loyalität und Treue mehr oder weniger synonym verwendet werden. Wenn man das jetzt mal so auf die Ebene des Politischen bezieht, wir haben ja vorhin auch schon was gehört über den privaten Gebrauch von Loyalität, dann kann man sehen, dass Treue sich eher so bezieht auf persönliche Bindungen, also zum Beispiel die Treue zwischen dem mittelalterlichen Lehnsherrn und dem Gefolgsmann oder auch die Untertreue, die in Deutschland, die Untertanentreue, die in Deutschland mit dem Fahneneid auch auf den Monarchen geschworen wurde bis ins Jahr 1918. Und auf der anderen Seite eben Loyalität aus dem Französischen nach Deutschland gekommen. Und das bezieht sich eher auf eine Geltung von bestimmten Normen oder institutionalisierten Verfahren.
Also Treue eher im persönlichen Umfeld und Loyalität mehr auf der sachlichen Ebene, so war es mal gedacht?
Also das sind zumindest die beiden konkurrierenden Formen und man sieht auch geschichtlich, dass sich das so aneinander gerieben hat. Vor allem sieht man das an der deutschen Geschichte, wo sozusagen im Rahmen der Nationalstaatsbildung im 19. Jahrhundert zum einen eben die Verfassung auch im Raum stand und die Frage gewesen ist, wie man sozusagen die politischen Akteure und eben auch die Bürger an diese Verfassung bindet. Und zugleich gab es weiterhin die Monarchen, die jetzt nicht nur eine repräsentative Funktion hatten, sondern bis 1918 sozusagen neben dem Parlament auch was zu sagen. Und der Fahneneid in der deutschen Geschichte, der drückt eigentlich genau diese Ambivalenz es aus? Weil immer so die Frage war, wenn man sozusagen dem Vaterland Treue schwört, ist da jetzt die Bindung an den Monarchen gemeint? So haben die Monarchen das in ihren Reden an die Soldaten auch immer zum Ausdruck gebracht. Oder wie steht es eigentlich mit der Verfassung? Und diese Spannung hat sich sozusagen in der deutschen Geschichte bis 1945 fortgesetzt.
Dieser Schwur auf die Fahne, das ist die deutsche Treue.
Der Schwur auf die Fahne ist die deutsche Treue. Zumindest hat sich das miteinander verbunden. Es gibt so eine Tradition in Deutschland, die auch eine wissenschaftliche ist, auch in der Geschichtswissenschaft bis in die 1960er Jahre, dass man gesagt hat, diese Treue zum Gemeinwesen, sozusagen auch zur eigenen Gemeinschaft, ist eine eigene historische Form, die sozusagen den Deutschen zu eigen ist. Man hat das mythologisch zurückgeführt auf die Germanen, die in den Beschreibungen von Tacitus sozusagen eine bestimmte Treue pflegten, beispielsweise beim Würfelspiel. Und daraus ist das so im Laufe der Neuzeit und dann auch in der Moderne so diese Formel von der deutschen Treue geworden, die auch so in öffentlichen Reden letztendlich bis ins Dritte Reich eine ganz zentrale Rolle gespielt haben, um die Gesellschaft beispielsweise für den Krieg zu mobilisieren.
Wenn ein Staat funktionieren soll, dann braucht es ja Bürger, die zu diesem Staat stehen, auch bereit sind, ihn möglicherweise zu verteidigen. Also für unsere Demokratie ist dieses zum Staat stehen schon wichtig, aber heute funktioniert das ja nicht mehr über einen Schwur auf die Fahne. Was lehrt uns die Geschichte da? Wie kann man das erreichen?
Ja, das ist sozusagen die Gretchenfrage, die Ernst Wolfgang Böckenförde ja auch in diese berühmte Formel gekleidet hat, dass der demokratische Verfassungsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selber nicht bilden kann, die er nicht garantieren kann. Ich möchte noch mal so einen Rückblick auf die Geschichte machen, die Weimarer Republik. Dort gab es sozusagen genau diese Auseinandersetzung zwischen Verfassungstreue oder Loyalität auf der einen Seite und dann eben die Treue zur Nation. Und die politische Rechte hat damals, und das macht sie heute wieder, die Treue zur Nation, zum Volk ausgespielt gegen die Verfassung der Weimarer Republik. Also sprich, Vaterlandstreu ist nur derjenige, der nichts mit der Verfassung anfangen kann. Das ist also eine ganz schwierige Frage. So diese Rede von der Treue oder auch so diese Befürwortung von Eiden, das spielt im öffentlichen Sprachgebrauch der Bundesrepublik ja auch zu Recht keine Rolle mehr, vor allem auch durch die Instrumentalisierung dieser Konzepte im Nationalsozialismus. Zugleich sieht man immer wieder, dass man auf solche Konzepte angewiesen ist. Also es hat sich nicht nur in der Diskussion um den Fahneneid gezeigt, bei der Einführung der Bundeswehr, sondern denken Sie auch etwa an den sogenannten radikalen Erlass von 1972, wo die Gesinnung von Bewerbern im öffentlichen Dienst bezüglich deren Verfassungstreue immer wieder überprüft worden ist. Es ist dann später verworfen worden, aber da sieht man, dass so das Einfordern von Treue und von Loyalität immer wieder etwas ist, was man sozusagen als ein Symptom dafür bezeichnen kann, dass etwas in der politischen Kultur nicht stimmt.
Treue und Loyalität. Dr. Nikolaus Buschmann, danke schön für die Einschätzungen. Zurück zu Ritter Don Quixote, der mit seinem treuen Begleiter Sancho durch die Gegend zieht und immer wieder darauf zu sprechen kommt, wo die Unterschiede zwischen beiden liegen. Gefolgschaft ist ein Dauerthema, auch beim Essen.
Jetzt schaue zu, ob du in deinem Schnappsacke etwas Essbares führst. Dann wollen wir sogleich ein Kastell aufsuchen, wo wir die Nacht herbergen und den Balsam machen können, von dem ich dir gesagt, denn ich schwöre es dir zu Gott, dass mein Ohr mich heftig schmerzt. Sancho zog hierauf eine Zwiebel und ein wenig Käse hervor, nebst etlichen Stückchen Brot und sagte, dies sind aber keine Gerichte, die sich für einen so tapfern Ritter als euer Gnaden sind, schicken. Übel verstehst du dieses, antwortete Don Quixote. Erfahre also, Sancho, dass die Ehre der irrenden Ritter darin besteht, in einem Monate nicht zu essen und selbst wann sie essen, das, was ihnen in die Hände fällt. Nehmt's nicht übel, gnädiger Herr,
sagte Sancho. Da ich, wie ich schon oft gesagt, weder lesen noch schreiben kann, so verstehe ich auch drum keine Regel vom Handwerk der Ritterei. Ich will aber künftig den Schnappsack mit aller Art von trockener Frucht versorgen für euch, der ihr ein Ritter seid. Für mich aber, der ich es nicht bin, will ich ihn mit anderen Sachen versorgen, die kerniger und gewichtiger sind.
»Ich sagte ja nicht, Sancho«, erwiderte Don Quixote, »dass die irrenden Ritter gezwungen seien, nichts als die Früchte zu essen, von denen du da sprichst, sondern nur, dass ihr gewöhnlicher Unterhalt darin und in etlichen Kräutern bestand, die sie im Felde fanden und kannten und welche ich ebenfalls kenne.«
»Es ist ein Glück«, antwortete Sancho, »mit solchen Kräutern bekannt zu sein, und wie ich mir vorstelle, wird wohl einmal die Zeit kommen, wo wir gezwungen sind, aus dieser Bekanntschaft Nutzen zu ziehen.«
Hiermit gab er ihm das, was er bei sich hatte, und sie aßen friedlich und gesellig miteinander.
Vom friedlichen und geselligen Abendbrot lassen wir uns jetzt mitten reinführen in das Haifischbecken des Berliner Politikbetriebes. Dort spielt Loyalität eine Rolle, aber eben auch die Illoyalität, der Kampf um Posten, Inhalte, Verbündete. Mit wem kann man gemeinsam etwas durchsetzen oder mit wem kann man sich gegen parteiinterne Gegner wehren? Eine Hand wäscht die andere. Das funktioniert nicht immer und Beziehungen verändern sich. Christoph Keppeler beginnt seinen Blick auf die Loyalitätszustände in der Politik mit der Kanzlerin.
Wenn Angela Merkel ihr Vertrauen missbraucht schien, dann folgte oft die eiskalte Rache. Sie ließ Vertraute fallen, wie Annette Schavan, Karl Theodor zu Guttenberg, Christian Wulff, wenn sie sich angreifbar gemacht hatten, zum Beispiel durch zweifelhafte Doktorarbeiten. Solche Makel im Lebenslauf, die auch ihr selber gefährlich werden könnten, empfindet Merkel offensichtlich als Illoyalität. Politikerinnen und Politiker brauchen loyale Verbündete. Helmut Kohl hatte in der gesamten CDU solche treuen Unterstützer. Dieses Netzwerk hatte er sich in Jahrzehnten durch Kontakte bis in die Kreisverbände der Partei hinein aufgebaut. Durch sie konnte er 1989 den Versuch von Heiner Geißler, Rita Süssmuth, Ernst Albrecht und Lothar Späth, ihn als CDU-Chef zu stürzen, souverän abwehren. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich entschieden, Armin Laschet nicht beim Ringen um den CDU-Vorsitz herauszufordern. Stattdessen unterstützt er ihn. Natürlich erhofft er sich davon, später von einem CDU-Chef Laschet in seiner Karriere zu profitieren. Da wird seine Loyalität derzeit auf eine harte Probe gestellt, denn Armin Laschet ist wegen seiner Corona-Krisenpolitik in Nordrhein-Westfalen in ein womöglich dauerhaftes Popularitätstief gefallen. Persönliches Vertrauen in die Loyalität eines anderen kann enttäuscht werden, aber das kann auch bei politischer Loyalität passieren. Ein großer Teil der grünen Parteimitglieder findet zum Beispiel den grünen Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, illoyal, weil er zu Flüchtlingen, Migranten, Rassismus und anderem eine völlig andere Haltung hat als sie. Seine Äußerungen klingen oft so wie das, was die Grünen sonst nur von politischen Gegnern vorgehalten bekommen. Illoyalität in dieser Form kann auch ein Karrieremodell für Politiker sein. Denn medial sind illoyale Querdenker natürlich wesentlich interessanter. Der grüne Palmer, der jetzt Verständnis dafür zeigt, wenn ein Professor Angst um seine blonden Töchter hat, weil Flüchtlinge in der Stadt sind. Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel, der gegen seine Partei schießt, weil sie gegen eine Abwrackprämie für Benzin- und Dieselautos ist. Überhaupt scheint in der SPD der Wert von Loyalität zu dem, was die Partei politisch fordert, am geringsten geschätzt zu werden. 2013 forderte der Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sogar für sich von der Basis Beinfreiheit. Also er wollte von der Pflicht zur inhaltlichen Loyalität befreit werden. Ex-Kanzler Schröder vermasselt regelmäßig der SPD den Versuch, wieder als eher linke Partei der kleinen Leute glaubwürdig zu werden. Zutiefst illoyal schien es auch, als die SPD 2017 ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz auf den Sockel hob, erst bejubelte und dann doch zu wenig unterstützte. Von wegen Seit an Seit. Nach der verlorenen Bundestagswahl wurde er dann nur noch als lästig empfunden. Schließlich, wer selbst von allen Loyalität verlangt, gewährt sie selbst nicht unbedingt. Helmut Kohl enttäuschte 1998 den ihm stets loyalen Wolfgang Schäuble menschlich tief. Er hatte ihm versprochen, dass er sein Nachfolger als Kanzlerkandidat der Union werde und trat dann doch selber nochmal an. Letztlich war damit keinem von beiden geholfen.
Loyalität und Illoyalität in der Politik. Wir haben ja auch das Beispiel Boris Johnson schon gehört. Manche Politiker umgeben sich offenbar gerne mit den klassischen Ja-Sagern. Toxische Loyalität könnte man das nennen. In der SPD konnte man im letzten Jahr eindrücklich beobachten, was mangelnde Loyalität anrichten kann. Andrea Nahles kann wahrscheinlich ein Lied davon singen und bei der CDU könnte Annegret Kramp-Karrenbauer in dieses Lied sofort einstimmen. Wie viel Loyalität braucht es in der Politik? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Dr. Jens Hacke vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Abend, Herr Hacke.
Guten Abend, Frau Rink.
Ja, die Politik wirbt ja gerne um Vertrauen. Wenn das verloren geht, dann muss der Wähler mühsam zurückgeholt werden ins Boot. Wie vertrauensvoll arbeitet man in der Politik wirklich zusammen?
Ja, ich meine, das ist in der Politik ja immer ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist unsere Demokratie immer noch geprägt von Parteien und Parteien organisieren den politischen Willen eben auch über Werte, aber auch über Interessen. Und in Parteien selber machen Politiker Karriere, indem sie sich natürlich auch Netzwerke organisieren. Und sie müssen das in eine Balance bringen. Sie müssen auf der einen Seite glaubhaft vermitteln, dass sie für die Inhalte und Werte der Parteien stehen. Aber sie müssen natürlich auch kluge Strategen, Machtstrategen sein, die ihre Personalnetze knüpfen. Und insofern bewegt sich jeder Politiker, der nur auf hehre Werte setzt, auf ganz dünnem Eis. Aber wenn man nur netzwerkt, kommt man vermutlich auch nicht nach oben. Man muss sozusagen beides tun. Das ist in der klassischen Parteiendemokratie jedenfalls die Lage. Aber wir sehen ja, dass in Westeuropa auch immer mehr diese klassischen Milieu- und Programmparteien in die Krise geraten. Und darüber haben Sie in dieser Sendung ja schon am Fall England gesprochen.
Also nach innen streitbar und nach außen loyal, ist das die Zauberformel?
Ja, Parteien müssen natürlich immer Loyalität am besten organisieren, wenn sie einen gemeinsamen Gegner schaffen. Der eint und der kann dann sozusagen zu einer schlagkräftigen Formation die ganzen widerstreitenden Interessen in der Partei formen. Aber je mehr sich Parteien natürlich in der Mitte zusammendrängen, umso unklarer wird es eigentlich, was sie noch unterscheidet. Und dann ist eben diese programmatische Einheit immer schwerer zu haben. Und das sehen wir natürlich gerade in der SPD, wo ja das klassische Milieu der Arbeiter eigentlich nur noch eine nostalgische Figur ist, die vielleicht im Steigerlied beschworen wird, aber die es ja ansonsten überhaupt gar nicht mehr gibt.
Also durch die Schwächung der Volksparteien wird auch die Loyalität geschwächt? Verstehe ich Sie da richtig?
Na, sie wird umorganisiert. Mhm. Also wir sehen das ja, wenn wir nach Österreich oder nach Frankreich schauen, wo das klassische Parteiwesen doch ausgehöhlt und verändert wird. Hier haben wir dann auf einmal neue Bewegungen, so können wir auch die ÖVP nach kurz begreifen, aber erst recht natürlich Macrons En Marche-Gründung. Das wird dann Personal ausgerichtet und man weiß eigentlich gar nicht mehr genau, für welches Programm Macron steht. Also wird es immer wichtiger, Politik zu personalisieren und an Personen und eben auch an persönlichen Loyalitätsbeziehungen auszurichten. Aber wir haben ja immer schon in der Sendung beobachten können, das Entscheidende bleibt, worauf richtet sich unsere Loyalität? Für was wird sie eingefordert? Sind wir loyal gegen Personen oder gegenüber Werten und gegenüber programmatischen Punkten?
Und wenn es eben sich auf die Person richtet, wenn wir gegenüber Personen loyal sind, dann birgt das natürlich die Gefahr, dass es nicht mehr um die Sache geht, dass man vielleicht dem Menschen zustimmt, aber dafür die Werte verkauft. Das ist ja eine große Gefahr. Wie kann man das verhindern?
Ja, man kann es eigentlich nur verhindern, indem man versucht, Personen nicht zu mächtig zu werden lassen und sie immer wieder auch daran erinnert, dass sie für eine größere Sache stehen, dass sie eben nicht wie Donald Trump oder vielleicht auch Boris Johnson schon den eigenen Machterhalt über alles setzen, sondern dass es darum geht, immer noch das allgemeine Interesse zu fördern. Und das wird ja ein interessantes Experiment. Empfinden Republikaner in den USA dann mehr Loyalität gegenüber ihrer Verfassung oder vielleicht an die Erinnerung ihrer großen Partei, die Grand Old Party, oder sind sie so opportunistisch, dass sie sich auch noch in der Krise Trump an den Hals werfen und dass das die einzige Loyalitätsbeziehung wird, mit der man ja eigentlich nur heftig enttäuscht werden kann.
Das können wir dann im November beobachten. Vielen Dank, Herr Dr. Hacke. Machiavelli sagt, dass ein guter Politiker sich Rat holen muss, viele Fragen stellen muss und dass der gute Rat, wo immer er herkommt, aus der Klugheit des Fürsten entspringen muss, nicht die Klugheit des Fürsten aus dem guten Rat. Also wir brauchen intelligente Politiker, die aber trotzdem nicht davor zurückscheuen, sich guten Rat zu holen. Loyalität, das haben wir schon erfahren, hat oft mit Abhängigkeiten zu tun. Von Gefolgschaft erhofft man sich meist eben auch Vorteile. Und da sind wir wieder bei Don Quixote und seinem Diener Sancho, der feststellen muss, dass sich sein Herr ihm gegenüber nur bedingt loyal zeigt. Wenn es darum geht, Prügel einzustecken, ist die Loyalität jedenfalls maximal geistiger Art.
Indessen hatte sich Don Quixote mit Sancho in seinem Zimmer verschlossen. Und als sie sich allein befanden, sagte er: »Sehr verdrießt es mich, Sancho, dass du es sonst gesagt hast und jetzt wieder sagst, dass ich es gewesen, der dir deine Hütte zu eng gemacht, da du weißt, dass mir mein Haus auch nicht geräumig genug blieb. Mitsammen gingen wir, mitsammen blieben wir, mitsammen reisten wir. Dasselbe Glück und dasselbe Schicksal hat uns beide getroffen. Haben sie dich einmal geprügelt, so hat man mich 100-mal geprügelt. Und siehe, dies ist der Vorzug, den ich vor dir habe.«
»Und das geschah mit allem Recht«, antwortete Sancho, »denn wie ihr selbst sagt, gehören sich die Unfälle mehr für die irrenden Ritter als für ihre Stallmeister.«
»Darin irrst du, Sancho«, antwortete Don Quixote, »nach jenem Spruche: Quando caput, dolet, etc.«
»Ich verstehe keine andere Sprache als meine«, antwortete Sancho.
»Ich will sagen«, sprach Don Quixote, »dass, wenn das Haupt weh tut, alle Glieder den Schmerz empfinden. Wenn ich also dein Herr und Gebieter bin, so bin ich dein Haupt, und du bist mein Teil, denn du bist mein Diener, und aus dieser Ursache muss auch der Schmerz, der mich trifft oder treffen wird, dir weh tun, so wie mir der deinige.«
»So sollte es wohl sein«, sagte Sancho. »Als sie aber mich prügelten, stand mein Haupt draußen hinter der Mauer und sah mich durch die Luft fliegen, ohne den kleinsten Schmerz zu empfinden. Da es nun die Schuldigkeit der Glieder ist, beim Schmerz des Hauptes mitzuleiden, so sollte das Haupt auch wieder den Schmerz mit ihnen teilen.«
»Du willst mir also vorrücken, Sancho«, antwortete Don Quixote, »dass ich keinen Schmerz empfunden habe, als sie dich prügelten?« »Sage dieses nicht ferner, ja, denke es nicht, denn ich empfand damals mehr Schmerzen in meinem Geiste als du in deinem Körper. Wir wollen dieses aber jetzt fahren lassen, denn es wird sich schon eine Zeit finden, in der wir diese Materie ganz genau auseinandersetzen können.«
Don Quixote oder Don Quixote, es ist derselbe Romanheld, der Loyalität verlangt von Sancho. Loyal, illoyal, scheißegal, über eine umstrittene Tugend HR2-Kultur der Tag. Boris Johnson ist schon mehrfach erwähnt worden heute Abend. Von seiner Ja-Sager-Truppe haben wir gehört. Der nächste, der einem einfällt, wenn es darum geht, nicht allzu viel Widerspruch hören zu müssen in seinem Umfeld, ist Donald Trump. Ein Präsident, der auch in dieser Position Hire and Fire praktiziert.
Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, mu, und raus bist du.
Man kann sich fragen, ob Trump nach diesem Prinzip verfährt, wenn es um seine Vertrauten geht. In den vergangenen 40 Jahren hat kein amerikanischer Präsident so viele Menschen in seiner Umgebung ausgetauscht wie Trump.
An historic shake-up in Washington.
New shake-up in the White House. President Trump ousting overnight his acting chief of staff and naming a new person to the job.
38% der Positionen im sogenannten A-Team, an dessen Spitze der Stabschef des Weißen Hauses steht, wurden schon mindestens zweimal ausgewechselt. Einer der brisantesten Fälle dürfte wohl dieser hier gewesen sein.
I was going to fire Comey.
Am 9. Mai 2017 entlässt Trump den Direktor der Bundespolizei FBI, James Comey, völlig überraschend. Der Präsident liefert dafür wechselnde Begründungen. Zum Beispiel dieses Russland-Ding, also die von Comey geführte Untersuchung der dubiosen Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam.
I'll now return to private life as a private citizen, as a proud American, proud of the opportunity I've had to serve my country. God bless America.
Außenminister Rex Tillerson fliegt am 18. März 2018 raus. Zwischen ihm und Trump hatte es vorher immer wieder Meinungsverschiedenheiten gegeben, zum Beispiel im Konflikt mit Nordkorea. Und Trump ist auch Monate nach dem Rauswurf gar nicht gut auf Tillerson zu sprechen. Er twittert, Rex Tillerson ist ein Mann, der dumm ist wie ein Stein und total schlecht vorbereitet. Er bringt nicht die nötigen Fähigkeiten mit, um Staatssekretär zu sein.
This is an ABC News special report. Now reporting, David Muir.
Im Juni 2019 verlässt überraschend eine weitere Person Trumps Inner Circle, Sarah Sanders. Sie ist die Sprecherin des Präsidenten. Nach 22 Monaten im Job ist für sie Schluss. Sanders hat im Amt Grenzen überschritten. Kaum ein Auftritt, bei dem sie nicht nachweislich die Unwahrheit sagt oder die Wahrheit zumindest verdreht. Zu Journalisten geht sie auf maximale Distanz. Und sie tut alles, um Trump zu gefallen.
I'm trying not to get emotional, because I know that crying can make us look weak sometimes, right? This has been the honor of a life. I couldn't be prouder to have had the opportunity.
Nicht verlassen hat ihn bisher einer seiner engsten Berater, Jared Kushner. Wie auch, er ist der Schwiegersohn des Präsidenten und hat derzeit eine Macht- und Aufgabenfülle, die Grenzen zum Absurden deutlich überschreitet. Der 39-Jährige soll tatsächlich als Sonderbeauftragter Frieden im Nahen Osten schaffen, sämtliche Regierungsbürokratien nach Maßgaben aus dem Wirtschaftsleben umgestalten, er organisiert Staatsbesuche und soll das Strafrechtssystem der USA reformieren. Der Comedian John Oliver spottet, wenn man sich Trumps Pressefotos anschaut, könnte man Wurst Walter spielen. Jared ist immer da.
It's like, where's Waldo? He's in all of them. When Trump met the leaders of Congress, there he was. Japanese Prime Minister, boom, it's J-Dog. Chinese President visiting, you got Kushner in the house.
Verheiratet ist Jared mit Ivanka Trump. Sie ist die Vorzeige Trump schlechthin, sozusagen die First Daughter. Ivanka ist 38 Jahre alt, dreifache Mutter, erste Vizepräsidentin der Trump Organization und ganz nebenbei noch Beraterin ihres Vaters. Sie hat ein eigenes Büro im Weißen Haus und unterstützt ihren Vater auch auf Social Media, wo sie nur kann.
President Trump has always been a champion for the American worker and ensuring that nobody is forgotten or left behind.
Dabei inszeniert sie sich immer wieder als moderate Version ihres Vaters. Sie setzt sich für Frauenrechte ein und besucht zahlreiche internationale Gipfelveranstaltungen. Trump hält viel auf sie, vor allem auf ihre Schönheit, was leider häufig zu eher peinlichen Situationen führt, in denen er vor laufenden Kameras sagt, dass er seine eigene Tochter durchaus anziehend findet.
I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know?
Stop it! Oh, it's so weird! Stop it!
You know what? You are sick!
Yeah. Yeah.
Mit der Loyalität kann man es eben auch zu weit treiben.
Jannika Kemmerling über Donald Trump, den Mann, der immer wieder versucht, den Staat zu führen, wie er seine Unternehmen geführt hat. Mit Deals und mit Vertrauten um sich herum, die nicht zu sehr abweichen dürfen von dem, was er für richtig hält. Wie sieht modernes Management aus und welche Rolle spielt da Loyalität? Darüber spreche ich mit Dr. Reinhard Sprenger, Managementberater und Autor, zuletzt von ihm erschienen Magie des Konflikts, warum ihn jeder braucht und wie er uns weiterbringt. Schönen guten Abend, Herr Sprenger.
Grüße Sie.
Ist Loyalität das Mittel, um Konflikte zu vermeiden?
Dazu muss man erstmal klären, was man unter was man versteht unter Loyalität. Ich denke, es gibt drei Kriterien, die man deutlich machen muss. Erstmal ist Loyalität ein Dennoch-Verhalten. Das heißt, es gibt gute Gründe, eine Beziehung zu beenden, die man dann aber nicht ausnutzt. Der zweite Aspekt ist von Loyalität, Loyalität muss freiwillig sein. Wenn in der Corona-Zeit sehr intensiv von Loyalität gesprochen wurde, dann war das ein Missbrauch, weil es war ja Zwang und keine Loyalität. Und für den Zusammenhang, für den ich jetzt hier stehe, ist der dritte Aspekt der wichtigste, nämlich dass Loyalität wechselseitig sein muss, also symmetrisch sein muss. Und wenn man diese drei Aspekte nimmt, dann glaube ich, ist man besser beraten, wenn man Loyalität tendenziell in der Freundschaft, im Familienkontext sieht, weniger in unternehmerischen Bereichen, weil ich glaube, dass sehr häufig Konflikte unter der Überschrift Loyalität abgetötet werden und damit die dynamische, vitalisierende Kraft von Konflikten nicht genutzt wird.
Aber in Unternehmen wird ja viel auf Loyalität gesetzt, auf ein gemeinsames Ziel, was alle verfolgen sollen. Was tun Manager, um ihre Mitarbeiter zu loyalen Mitarbeitern werden zu lassen?
Naja, das ist zunächst einmal eine Sprachverwendungsstrategie. Man spricht gern von Loyalität und dann sagt man auch gerne, wir sind eine Familie. Und manchen, es gibt ja diesen berühmten Satz, wo der Personalchef sagt, wir sind ja alle eine große Familie und nun hat unser Familienoberhaupt entschieden, sie zur Adoption freizugeben. Also, das heißt, um es mal sehr deutlich zu machen, zunächst mal hat Loyalität in Unternehmen nichts zu suchen, weil Unternehmen sind eine Leistungspartnerschaft. Es geht um den Ausgleich von Geben und Nehmen. Und deshalb sollte man ausgesprochen skeptisch sein, wohlwollend skeptisch, aber doch skeptisch sein, insbesondere auch, wenn Führungskräfte versuchen, Mitarbeiter zu binden. Also die berühmte Mitarbeiterbindungsaktionen. Ich halte nicht sehr, sehr viel davon, weil ich glaube, dass das Einzige, was wirklich funktioniert, ein Sich-Binden ist und nicht ein Gebunden-Werden.
Also Sie sagen, ein Unternehmen braucht die kritischen Geister, die frei denken, die ihren Chefinnen und Chefs nicht ständig nach dem Mund reden, sonst funktioniert der Laden nicht.
Exakt. Wenn ich mir anschaue, wann das Wort Loyalität fällt, und das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch, sondern einfach nur sehr sachlich meiner Erfahrung entsprechend, da wird sehr häufig mangelnde Flexibilität und ein geringer Arbeitsmarktwert zur Loyalität umgelogen. Ja, da wird das einfach das Etikett Loyalität drauf geklebt. Und manchmal ist Loyalität ja auch die Feigheit, ein Unternehmen nicht früh genug verlassen zu haben. Und ich finde es ausgesprochen wichtig, sich immer wieder noch klar zu machen, selbst wenn das vielleicht nur gegenwärtig gilt und zukünftig vielleicht sich wieder dreht, aber rein statistisch verlassen mehr Angestellte das Unternehmen, als sich Unternehmen von Angestellten trennen. Und ich denke, das sollte man nüchtern zur Kenntnis nehmen.
Aber wenn man jetzt nicht bedingungslos loyal ist, ist das ja eine Sache. Sich illoyal verhalten, dann nochmal eine andere. Also man kann ja auch sagen, okay, das ist nicht das passende Unternehmen für mich. Die Ziele des Unternehmens stimmen nicht mit meinen Zielen überein. Also suche ich mir was anderes. Deswegen muss ich mich ja noch nicht illoyal verhalten und vielleicht schlecht über das Unternehmen reden oder Dinge verraten oder solche Dinge tun, die nicht anständig sind.
Das wäre dann wieder eine Sprachverwirrung. Also das, was ich gerade versucht habe, deutlich zu machen, ist eine sozusagen positive Extremität. Was Sie jetzt sagen, ist etwas Negatives. Ich würde das, was Sie als Beispiel genannt haben, würde ich als kriminell bezeichnen und nicht keine Frage von Loyalität. Die eigentliche Problematik von Loyalität in den meisten Unternehmen ist eine Tendenz, dass viele Unternehmen sich wie Kirchen inszenieren, wie Art Business-Sekten, wo die Leute darauf eingeschworen werden, nur positiv über das Unternehmen zu sprechen. Gewisse Werte sollen gelebt werden. Man versucht, die Leute irgendwelche Moralen einzuschwören. Und diese Totalvereinnahmung, wo kein Unterschied mehr zwischen Privat- und Berufsleben gemacht wird, das halte ich unter der Überschrift Loyalität eigentlich für das Hauptproblem gegenwärtig in den Unternehmen.
Da fällt einem sofort das Beispiel von Japan ein. Da hat man sogar ein eigenes Wort gefunden für diejenigen, die sich derart loyal zu ihrem Arbeitgeber verhalten, dass sie daran zugrunde gehen. Karoshi, der Tod durch Überarbeitung. Ist das auch bei uns ein Problem, dass es mehr darauf ankommt, möglichst viel zu arbeiten, als effizient zu sein? Steht Loyalität hoch im Kurs in der deutschen Wirtschaft?
Ich denke, auf der Ebene der Lippenbekenntnisse ist das so. Wenn man sich die konkreten Verhalten der Unternehmen anschaut, insbesondere der Konzerne, sowohl auf der Arbeitgeber- wie auf der Arbeitnehmerseite, ist Loyalität kein wirklich wichtiger Wert. Was nicht heißt, dass nicht sozusagen ein Seitenarm der Loyalität, nämlich wie halte ich gute Leute, dass das nicht wichtig wäre. Denn Unternehmen wissen, es ist viel teurer, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, als einen guten alten zu halten. Und dann unter der, egal wie man das jetzt nennt, hinzuschauen, was trennt denn einen zum Beispiel guten Mitarbeiter von Unternehmen, das finde ich wichtig, mal auf einen Punkt gebracht. Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Und meistens ist ein Unternehmen sehr attraktiv auf der Oberfläche und die Probleme entstehen dann auf der Beziehungsebene. Und aus dem Grunde scheint es mir ausgesprochen hilfreich zu sein, egal ob das jetzt Mitarbeiterbindung oder Loyalität nimmt, dass man Vorgesetzte, Führungskräfte hat, die ein warmes sozial-emotionales Klima bauen können.
Dr. Reinhard Sprenger, vielen Dank. HR2 Kultur der Tag. Loyal, illoyal, scheißegal, über eine umstrittene Tugend. Sich einer gemeinsamen Sache verbunden fühlen und entsprechend zu handeln, das ist Grundvoraussetzung einer funktionierenden Gesellschaft. Duckmäusertum und bedingungslose Gefolgschaft aber nicht. Vertrauen muss man sich erarbeiten. In diesem Sinne, mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.